Vielleicht ganz kurz über mich. Ich bin Michael Olbrich. Ich arbeite bei Pengotronics und wir machen Linux-Dienstleistungen. Und wenn wir so vorher, ich weiß nicht, wer in dem vorherigen Vortrag war, wo so mal diese eine Twitter-Message oder was das war, erwähnt wurde, von wegen hier so ein paar, so und so viele Stunden gearbeitet, eine Zeile Diff und dann 30 Zeilen, glaube ich, Commit-Message. Das ist für mich so ein paar Stunden, ist oft ganz gut. Ich habe auch schon für eine Einzeiler-Commit eine Woche gedebuggt. Und Debugging heißt eben für mich unter anderem auch GDB. Und das heißt an vielen Stellen auch in letzter Zeit sehr viel, zum Beispiel GStreamer. Ich weiß nicht, wer GStreamer kennt, ist jetzt hier nicht wirklich notwendig. Mal handheben, wer kennt GStreamer gar nicht? Auch ein paar. Also für die, GStreamer ist so ein Multimedia Video, Audio, Framework, wo man sich mit so einer Art Baukasten, wo man sich Sachen zusammensetzen kann, Audio- und Videoströme so verknüpfen und transportieren. Und wenn man da mit arbeitet, dann gibt es ganz, ganz viele Sachen, wie man zur Laufzeit debuggen kann. Das sieht zum Beispiel so aus, um sich einen Überblick zu verschaffen. Das ist jetzt absichtlich nicht alles lesbar, sondern das ist nur ein kleiner Ausschnitt, wie so die Audio- und Videoströme da durchgehen. Und das ist eigentlich ganz praktisch, um zu wissen, was macht meine Applikation denn gerade? Und wenn man aber dann tatsächlich mal mit dem GDB zu Werke ist, dann oft die Applikation ist gecrashed. Und naja, dann ist es zu spät, um zur Laufzeit eben die tollen Features zu nutzen, um sich so einen Graphen zu erzeugen zu lassen. Und dann war ich etwa vor einem Jahr dran und habe überlegt, ja Mensch, eigentlich hätte ich das gern trotzdem. Und irgendwie die Informationen, um das zu erzeugen, sind ja immer noch da. Ich habe ja meinen Debugger, ich kann auf alle Variablen zugreifen, kann mich da ein bisschen durchhangeln. Aber sowas manuell, sowas manuell zu machen, ist halt ein bisschen kompliziert, wenn man sich mal überlegt, dass man dort von einem Element zum nächsten dann sich hangeln muss, einen Pointer weiter, vielleicht noch einen Cast machen und wieder weiter. Und habe mich so ein bisschen umgeguckt, habe festgestellt, Mensch, GDB, da kann man mit Python was skripten. Und ein bisschen rumgefragt, die ganzen Kollegen hatten da auch schon mal gehört, da gibt's was, aber so wirklich gearbeitet hat damit keiner was. Und dann habe ich angefangen, selber was zu machen. Und das Ergebnis war, diese Ausgabe lässt sich nicht unterscheiden von dem, oder genauer gesagt, diese Ausgabe ist tatsächlich aus dem GDB raus erzeugt und eben nicht mit den klassischen Werkzeugen, die GStreamer mit sich bringt, um zur Laufzeit solche Plots zu erzeugen. Und dann dachte ich, naja, eigentlich ist es doch was ganz Tolles und erzähle ich mal ein bisschen drüber, wie man sowas selber machen kann. Ich bin jetzt absichtlich in dem Vortrag eher, dass ich die Grundlagen mache, das, was hier das erzeugt, sind dann doch einige Seiten Python-Code, aber da ist auch nicht wirklich was Komplexes drin und ich denke, das, was ich hier ein bisschen vorstellen werde, sollte durchaus ein guter Startpunkt sein, um sowas dann auch selber machen zu können. Okay, was kann man damit eigentlich alles tun? So prinzipiell gibt es so grob vier Bereiche, wie man da mit dem GDB sich reinhängen kann mit irgendwelchen Python-Skripts oder Python-Code ein bisschen. Das eine ist Pretty Printing, das heißt schlichtweg, wenn man auf einer GDB-Kommandozeile sagt, print Variablenname, dann wird intern im GDB geguckt, gibt es da irgendwas, wo mir dabei helfen kann, um das schöner darzustellen. Da kann man was dranhängen. Man kann eigene Befehle definieren. Das heißt, wenn man auf der GDB-Kommandozeile ist, kann man dort dafür einen neuen Befehl definieren, den man dort einfach ausführen kann. Dann gibt es Funktionen, die zum Beispiel eben das Argument für so einen Befehl erzeugen können. Da kommen wir auch nachher zu. Und dann gibt es sogenannte Frame-Filter. Frame-Filter heißt, wenn man einen Backtrace anzeigt, dann kann es ja durchaus viele Zeilen sein und die sind auch unter Umständen nicht so besonders lesbar, je nachdem, was es ist, insbesondere zum Beispiel interpretierte Sprachen oder eher Sachen, die etwas dynamischer sind. Und da kann man die manipulieren, um da ein bisschen mehr Informationen reinzuhängen. Genau, fangen wir doch mal den ersten an, Pretty Printer. Ich habe mir ein kleines Beispiel rausgenommen, um hier mal einfach das vorzustellen, was man damit machen kann. Das ist jetzt nur einfach ein, wo ich mit Kraut was rausgesucht habe, was hier dann auch nachher auf die Folien drauf passt. Das mit ein paar wenigen Zeilen habe gesagt, okay, ich nehme jetzt einen P-Thread Mutex. Wenn man da ganz ohne Pretty Printer dran geht und man gibt das mal aus, dann sieht das so aus. Ist jetzt nicht besonders leserlich und die Information, die man haben möchte, ist unter Umständen noch etwas versteckt. Ich habe mir jetzt hier mal an der Stelle zwei Merkmale rausgepickt, die mich interessieren. Das eine ist Log. Das ist tatsächlich, sagt eben aus, ob diese Mutex gerade gelockt ist oder nicht. Beziehungsweise auch wenn dort mehr warten, dann kann dieser Wert sogar noch größer werden. Und dann eben der Owner. Wer hat das Log? Das ist gerade, also ich bin eben, wie gesagt, durchaus bei Cheese-Schimmer-Code unterwegs. Da gibt es eine ganze Menge Threads. Das ist sehr dynamisch. Und wenn man da debuggt, ist es oft so, naja, Deadlock. Die Applikation steht. Und da hat man da 15 Threads und der eine Thread sitzt eben auf seinem Log drauf und wartet da drauf, kriegt es aber nicht und dann wäre es gut zu wissen, ja, welche der anderen Threads ist das eigentlich, der dieses Log gerade hält und nicht wieder freigibt. Dann fangen wir mal in den Code rein. Was man immer braucht, import.gdb, für wer Python kennt, ist es klar. Da sind die ganzen Dinge dran, wenn man sich reinhängt. Jetzt habe ich gesagt, wenn dann eine Print-Funktion aufgerufen wird, dann kann der GDB eben gucken, gibt es irgendjemand, der dafür zuständig ist, der was macht. Und das ist genau hier die unterste Zeile. Dieses GDB Pretty Printers ist einfach eine Liste. Da kann man eine weitere Funktion anhängen. Und was passiert ist, dass jedes Mal, wenn eine Variable ausgegeben werden soll, dann ruft der GDB intern jede dieser Funktionen auf einmal. Und wenn eine Funktion dann ein Nicht-Null-Objekt zurückgibt, dann wird das benutzt, eben um diese Variable auszugeben. Hier an der Stelle habe ich jetzt gesagt, okay, ich muss erstmal wissen, ja, ich will ja einen Mutex ausgeben, nur einen Mutex und nichts anderes. Deswegen muss ich erstmal hier GDB Lookup Type, das ist was, was man ganz viel verwendet. Das sagt einfach, hier ist ein String, gib mir bitte ein Objekt zurück, was diesen Typ beschreibt. So, das ist eben das eine, da habe ich eben jetzt ein P-Thread Type und was das Value, was eben übergeben wird, dieser Funktion vom GDB ist eben ein Objekt, was unter anderem eben die Member-Variable Type hat, was wiederum auf den Typ, was von den Variablen-Typ sich bezieht. Und in diesem Fall schaue ich eben, ist das ein P-Thread-Type? Dann erzeuge ich mir eben meinen Pretty Printer für den Mutex und ansonsten mache ich nichts damit. Und da gibt es ganz viele, also dieser, das ist quasi immer so der Standard-Code in irgendeiner Form. Das findet man an vielen Stellen, wenn man sich das dann umschaut, was andere Leute an Pretty Printern implementieren, das ist immer das Prinzip, bin ich dafür zuständig? Wenn ja, gebe ich so ein Objekt zurück. Wenn nein, dann tun wir eben nichts. So, und wie schreibe ich jetzt einen Pretty Printer? So, eigentlich ganz einfach. Prinzipiell ist ein Pretty Printer eben dann eine Klasse. Kann man ein beliebiges Objekt erzeugen. Das einzig Relevante an der Stelle für den einfachen Fall, sagen wir mal, ist, dass es eine toString-Funktion gibt, die wird aufgerufen, um dann eben dort die Ausgabe quasi, die nachher ausgegeben wird, wieder rauszuholen. Das heißt, ich merke mir einfach die Variable, die ich übergeben habe. Das hatten wir hier gerade eben auf der vorherigen Folie, dass wir dem Pretty Printer Objekt da das beim Constructor übergeben. Und in das Punkt toString-Variable baue ich mir eben einen String zusammen. Es ist so, dass diese Objekte im GDB, die man da bekommt für Variablen, wenn das Structs sind zum Beispiel, dann ist jede Member-Variable in dem Struct wiederum, kann man wie so ein Dictionary einfach drauf zugreifen. Hier in dem Fall habe ich jetzt noch ein bisschen, gehe ich tiefer rein, weil das Data-Struct quasi wiederum Member-Variablen hat. Da kann man sich ganz normal, wie es man gewohnt ist von Structs, ganz einfach drauf zugreifen. Das ist sehr sehr angenehm, um einfach da drin zu navigieren. In diesem Fall ist es noch sehr, sehr viel einfacher, weil ich weiß, auf welche Member ich zugreifen möchte. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel, wenn wir zurückdenken an das Beispiel, was ich vorher hatte, wo ich diesen Graphen erzeugt habe, da muss ich teilweise eben sagen wir mal, introspektieren. Also man kann auch bei dem Objekt fragen, was ist das für ein Typ? Und beim Typ wiederum fragen, ja, was für Member-Variablen hat dieser Typ? Also wenn es ein Struct ist, was für Members gibt es da? Da kann man auch drüber iterieren, da kann man sehr viel mehr komplexere Dinge tun. In dem Fall ist es sehr einfach. Nimm von dem Mutex die Member-Variable underscore underscore data und von underscore underscore data die Variable underscore underscore log beziehungsweise underscore underscore owner. Das packen wir in den String rein. Fertig. Das Endergebnis sieht so aus. Hatten wir eben, wir laden oben nochmal, das ist dann das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen ja irgendwie dem GDB sagen, hier ist unser Code. Demo.py, da habe ich eben das von den zwei Seiten vorher den Code drin stehen. Das wird mit Source einfach geladen und danach kann ich sagen print mutex und jetzt sieht es eben nicht mehr so wie hier vorher aus, wie das hier, sondern nur noch die Kurzform, wie ich es in dem String definiert habe. Um noch ein bisschen mehr in die Details, wo man überall reingucken kann, reinziehen ist jetzt die Owner, naja, so eine Zahl, 5736, die sagt jetzt nicht so besonders viel aus. Und jetzt ist es so, dass wenn man sich dann ein bisschen beschäftigt und mit GDB sich auskennt und mit wie so mit Threads gearbeitet wird, viele Frameworks zum Beispiel, unter anderem, was bei GStreamer passiert über glib, ist es so, dass man Threads Namen vergeben kann. Und viele Frameworks wie eben glib, GStreamer und aber auch in anderen Bereichen, die vergeben den Namen für den Thread. Das heißt, wir können den Code ein bisschen erweitern, die toString-Funktion, und sagen, okay, GDB, gib mir mal den selected inferior. Selected Inferior, das ist quasi der aktuelle Prozess, der läuft, den wir gerade debuggen. Dann kann man dort die Liste der Threads holen und von diesem Thread gibt es eben dann diese Member-Variable PTID, das ist ein Tupel. Wir interessieren uns für den mittleren, das ist ein bisschen unter Linux, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also diese drei Variablen, die man bekommt, ist sehr ein bisschen plattformabhängig, was Linux ist und was Windows ist, ein bisschen unterschiedlich. In unserem Fall ist die mittlere, die Thread-ID, das, was eben als Owner in diesem Mutex drinsteht. Wusste ich vorher auch nicht. Ich habe euch das Beispiel mir zusammengeschrieben, habe eben geguckt, was passt da eigentlich und habe festgestellt, ja, das, was in Owner da drin steht, in unserem Mutex, das ist eben die Thread-ID und das heißt, wir iterieren über alle Threads drüber, schauen, wo ist der, welches ist der Owner tatsächlich von dem Thread und ein Thread kann eben den Namen beinhalten und dann nehmen wir eben den Namen an dieser Stelle als Thread-Name, als Owner statt eben der Zahl. In meinem kleinen Beispielcode, den ich mir damals geschrieben habe dazu, war der Name einfach Demo. Ganz einfach. Kurzer Seitenexkurs. Ich hatte ja am Anfang diese sehr kryptische Form für das pthread-mutex angezeigt. Es ist tatsächlich so, dass auch die glibc-Entwickler festgestellt haben, dass das im Debugger vielleicht nicht so schön lesbar ist und haben selber einen Pretty Printer geschrieben. Und das ist der offizielle Pretty Printer für Mutex. Also ich hatte eben das Beispiel gemacht, weil ich dachte, da kann man schön was machen, aber offiziell tatsächlich, wenn man von der glibc den Pretty Printer lädt, dann sieht das Ganze so aus. Ich finde eigentlich, man hätte beim Owner durchaus auch noch den Namen mit dazu schreiben können. Oder? Genau. So. Das waren jetzt erstmal Pretty Printer. Da kann man sich gerade bei eigenen Konstrukten sehr viel, auch bei nicht so großen Projekten durchaus, finde ich, eine ganze Reihe Sachen vereinfachen. Sei es nur drum, wenn man irgendwo Variablen hat, die zwar Zahlen sind, aber eigentlich irgendeine Bedeutung haben und dann durchaus doch nicht unbedingt, manchmal funktioniert das ja mit Enums oder Ähnlichem, dass man tatsächlich auch beim Print im GDB dann die passenden Werte bekommt, wenn man die notwendigen Debug-Informationen hat. Aber das geht halt nicht immer. Manchmal sind es auch wirklich Zahlen, wo eben keine Enums dahinter stecken, aus diversen Gründen. Und dann hat man eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich weiß, was das für ein Typ ist und kann aus dieser Zahl irgendeinen entsprechenden Namen machen. Das hilft eigentlich durchaus sehr viel weiter, auch um seinen eigenen Code, um da einfach besser debuggen zu können und eben nicht, wie ich eingangs erwähnt habe, mal eine Woche da dran zu sitzen, um was zu debuggen, sondern ein bisschen Zeit zu sparen, weil man diese Dinge ein bisschen besser versteht. Soweit zu Pretty Printern. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Umfeld, wo man am ehesten selber was machen kann. Deswegen habe ich es ein bisschen weiter ausgeführt. Was geht noch? Befehle. Das war die nächste Sache. Eigene Befehle schreiben kann nützlich sein. Das kommt sehr, sehr, sehr auf die Projekte drauf an. Ich habe seinerzeit mich eben damit beschäftigt und habe dir gesagt, okay, was will ich eigentlich tun? Hier wird es ein bisschen komplizierter, da gibt es ein paar mehr Möglichkeiten. Insbesondere geht es auch darum, wenn man das Ganze ein bisschen intuitiv oder ein bisschen einfacher zu benutzen, benutzbar machen will, da kann man da einiges an Zeit investieren, weil man beim Befehl ja durchaus auch ein bisschen mehr Interaktivität dann hat. An der Stelle ist so, dass, wie man es hier sieht, der Befehl von dem GDB-Command abgeleitet wird, die Klasse. Und der GDB-Command bekommt in seinem Constructor dann eben zum einen den Namen des Kommandos, das ist das, was man nachher eben auf der Kommandozeile eintippt. Und zum anderen steht dann dahinter, gibt es so ein paar Argumente, wo man sagen kann, was man eigentlich haben will als Argument. Also da kann man sagen, Command Data, das sagt an der Stelle, wenn ich es jetzt nicht vergessen habe, wieder sagt, ich möchte dort Daten haben, also zum Beispiel eine Variable haben. Man kann ja zum Beispiel auch sagen, ich möchte einen Dateinamen oder einen Pfad haben, weil GDB, wer Kommandozeile GDB ein bisschen sich mit beschäftigt, GDB kann Tab Completion und das hilft ja ungemein. Ne? Man fängt an, die ersten paar Buchstaben zu tippen, Tab, und es ist schon der Rest da. Das ist wichtig, dass GDB weiß, worum es da geht. Man kann auch mehr machen an der Stelle, selber die Listen dann zur Verfügung zu stellen, zu sagen, was ist da eigentlich, was gibt es da mehr? Also wenn es eben nicht Variable oder Dateiname ist quasi, da kann man auch sagen, ich habe hier eine eigene Liste. Da kann man dann auch noch Code dazu implementieren. Ich habe es jetzt auf der Folie nicht drauf, weil ich denke, dass es einfach durchaus ein bisschen sonst zu viel wird. Ich wollte nicht ganz so viel Code packen. Ich würde da an der Stelle dazu raten, die Dokumentation zu lesen. Die Klassen sind dokumentiert. Sagen wir mal so, sie sind dokumentiert im Sinne von, was es da gibt. Wenn man nicht so viel Ahnung davon hat, ich hatte, wo ich damit angefangen habe, so ein bisschen Probleme mit der Nomenklatur zu verstehen. Wenn da drin steht, wir hatten es ja vorher Select Inferior. Wenn man nicht weiß, was ein Inferior an der Stelle ist, dann ist es zumindest an der Stelle nicht dokumentiert. Das heißt, da ist manchmal von den Begrifflichkeiten etwas schwierig. Aber es ist zumindest mal dokumentiert, was es gibt, und man kann sich dann eben damit ein bisschen beschäftigen. So, hier war ich. Das heißt, erstmal initialisieren, sagen, mein Command heißt eben hier mprint. Ich wollte ihn eigentlich multiprint nennen, aber dann hätte die Zeile nicht mehr drauf gepasst. Deswegen habe ich es etwas abgekürzt. Dann hat der eben eine Funktion, die heißt invoke. Klar, das wird ausgeführt in dem Moment, wo tatsächlich dann jemand auf der Kommandozeile was eingibt und dann Enter gedrückt hat. Hat zwei Argumente dazu. Das Arg selber ist im Endeffekt alles, was hinter dem ersten Whitespace oder vielleicht auch der ersten Anzahl von Whitespaces kommt. Ich weiß nicht genau, wie viel da weggeschnitten wird. Also quasi alle Argumente als ein String. Weil GDB an der Stelle ja nicht weiß, wie das zu interpretieren ist. Also es kann ja sein, dass die Whitespaces eine besondere Bedeutung haben und macht deswegen dort nicht automatisch irgendwelches Whitespace-Splitting oder irgendwas, sondern sagt einfach, das ist alles, was hinten gekommen ist. Wir haben den ersten Whitespace, um zu sagen, hier das Kommando auf, aber alles, was danach kommt, das wird einfach übergeben als Argument. Das zweite ist from TTY. Eben die Aussage, hat da jemand davor gesessen und hat das manuell eingetippt oder ist das irgendwie anderweitig ausgeführt worden? Teilweise implizit oder eben aus einem GDB-Init-Datei eben beim Startup. Das wären eben so die Varianten, wo es heißt, das war nicht TTY. So, ich hatte gesagt, das Argument beinhaltet alles. Und jetzt möchte ich ja irgendwie damit was anfangen. Also ich möchte das ein bisschen interpretieren. Und da hat GDB auch ein paar Hilfsfunktionen. Unter anderem eben sowas, das nennt sich String to Args. Das ist im Endeffekt ein Argumentenparser, wo man sagt, ja, wie ist das eigentlich, Whitespace trennen, Anführungszeichen dabei berücksichtigen und so weiter, um mehrere Argumente zu finden. Und dann wird das zerlegt und man bekommt einfach eine Liste zurück. Was ich dann gesagt habe, okay, ganz einfach, ich gehe über alle drüber und dann nehme ich das nächste Interessante, gerade wenn man damit experimentiert, da kommen wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen dazu, Parse and Eval. Das ist im Endeffekt das, was GDB macht, wenn er selber was auf der Kommandozeile bekommt. Also stellt man sich vor, man macht selber Print, Variablenname. Das, was das Print-Kommando macht mit dem Argument, ist im Endeffekt erstmal Parse and Eval. Das heißt, er nimmt den String und macht damit was draus, nämlich typischerweise aus dem String, was ein Variablename ist zum Beispiel, dann dass es dieses zugehörige, die zugehörige Variable, also das Objekt für diese Variable erstmal holt. Das heißt, was das GDB Parse and Eval uns zurückgibt, ist eine Variable, so wie sie GDB intern verwaltet an der Stelle. So wie es zum Beispiel auch, wenn wir zurückdenken an den Pretty Printer, das war vom selben Typ wie das, was dort übergeben wird, dem Pretty Printer zum Formatieren. Das ist das, was wir da zurückbekommen. Jetzt sage ich mal einen String draus. Und na, das String macht das, was wir vorher gesehen haben, nämlich ruft einen Pretty Printer auf. Oder genauer gesagt, sagt, gib mir einen String dafür und GDB intern sagt, oh, ich habe hier eine Variable, was mache ich damit, wie muss ich die ausgeben und geht eben dabei genau wieder in den Codepfad rein, der sagt, ich möchte einen Pretty Printer haben. Gibt es denn dafür einen? Das heißt, was ich hier zurückbekomme, hängt dann ganz schnell, ganz sofort auch wieder davon ab, ob irgendein Pretty Printer registriert ist. Das hilft auch sehr viel, dann, wenn man Dinge kombiniert. Also zum Beispiel, ich definiere einen Pretty Printer, um eine Variable, irgendeinen kleineren Teil auszugeben und dann habe ich irgendwie einen eigenen Befehl, der jetzt eben hier eine Liste von Variablen ausgeben wird oder eben auch komplexere Dinge tut. Das heißt aber, dann kann ich die Sachen einfach gleich wiederverwenden. Das ist ja sehr praktisch. Man muss aber eben aufpassen, dass eben das, dass man da auch eben die Nebenwirkungen von anderen Pretty Printern auch mitbekommt. Von dem her muss man da ein bisschen das berücksichtigen, wenn man dann einfach immer nur sagt, ja, mach einen String draus und dann kann ich das schon ausgeben und ich weiß schon, was bei rauskommt. Ist nicht immer ganz so. Heißt, ich gebe es einfach aus. Am Schluss rufe ich einmal noch instanziere ich einfach einmal die Klasse und dabei registriert er sich dann. Also ich lege einfach ein Objekt davon an und das war's dann. Und was ich hier gemacht habe, okay, ich rufe dann mPrint. Also ich habe das Source hier jetzt weggelassen. Ich rufe einmal mein mPrint eben auf, sage, ich habe hier ein Mutex, das kennen wir schon. I war einfach eine lokale Variable, ein Integer, ist halt die Zahl 0 und dann kommt hier einfach die 2 pro Zeile jeweils 1 raus. Relativ simpel, da kommt es eben ein bisschen drauf an, was man machen möchte. Wenn wir zurückdenken, ganz am Anfang, wo ich diesen Graphen gezeigt habe von GStreamer, genau das habe ich damals gemacht. Ich habe eine Funktion implementiert oder einen Befehl implementiert, den habe ich gst.dot genannt. Der hat dann genau nach dem Prinzip, wie wir es hier haben, mit String to argv zwei Argumente gepasst. Das eine Argument ist das Objekt quasi für diese ganze GStreamer Pipeline, wo es also aufgehängt ist, wo drüber iteriert wird. Und das zweite Argument war ein Dateiname, in den dann dieser Graph einfach reingeschrieben wurde. Und das heißt, da konnte man im GDB dann sagen, okay, hier, jetzt habe ich meine Pipeline, hier ist das Objekt und die Datei bitte schreiben. Fertig, braucht ein bisschen, je nachdem, wie groß die Pipeline sind, kann das so ein bisschen brauchen, bis da GDB und Python sich da über alle Dinge durch iteriert haben. Aber am Schluss hat man eben so einen schönen Graphen gehabt. So, genau. So, Funktionen. Ich weiß nicht, hat jemand überhaupt schon hier mit Funktionen in GDB gearbeitet? Schon mal in den Fingern gehabt? Keiner? Ja, ich auch nicht, bevor ich damit angefangen habe mit den Python-Sachen. Sind eher selten. Vom Prinzip her sind Funktionen eben so, dass es nicht direkt auf der Kommandozeile aufgerufen wird, sondern es ist eher so, ja, sie werden implizit aufgerufen. Im Beispiel sehen wir es gleich, wie das funktioniert. Was ich hier jetzt gemacht habe, ist ein GetMember. Prinzip ist dasselbe wie beim Command, wird abgeleitet hier eben von GDB Function. Hat auch wiederum, muss übergeben, ja, wie heißt denn diese Funktion? An der Stelle muss man ein bisschen aufpassen, während wir die Kommandos Minuszeichen beinhalten können. Ist meines Wissens so, dass es bei Funktionen nicht geht, weil da ist das Minuszeichen unter Umständen ein Minuszeichen, also sprich Subtraktion. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das, wann und wie da die Unterschiede sind, deswegen habe ich es jetzt hier einfach mit Underscore gemacht. Invoke ist auch wieder selbsterklärend. Was aber bei Funktionen ist, ist, dass Funktionen nicht einen String als Argument bekommen, sondern das wird schon geparst. Also Funktionen haben eben, wie man sich es bei einer Funktion vorstellt, eine definierte Form, wie es aufgerufen wird. Sehen wir gleich im Beispiel. Funktionsname, Klammer auf, erstes Argument, Komma, zweites Argument, Klammer zu. Das heißt, da kann GDB das schon parsen und macht dabei dann auch schon Objekte draus. Das heißt, so viele Argumente, wie die Funktion haben soll, schreibe ich dann auch hier hin. Und sage jetzt hier, mein Object ist mein erstes GDB, meine erste GDB-Variable. Die zweite ist Name. Das ist auch eine GDB-Variable. Was ich tun möchte, ist, ich sage, nimm dieses Objekt und gib mir diese Member-Variable davon. Das ist also quasi meine eigene Implementierung für so Punkt-Member-Variable, wie man es auf der Kommandozeile macht, oder eckige Klammern, Anführungszeichen, im Python intern, habe ich gesagt, ich implementiere mir das mal selber. Und da ist es jetzt so, da habe ich ja auf der Kommandozeile nachher steht da drin, Anführungszeichen, Name, also Variablename, Anführungszeichen. Tatsächlich ist das dann eine Variable, und zwar eben dann eine String-Konstante, aber es ist trotzdem eine Variable. Und jetzt ist es so, dass Variablen, Objekte haben auch immer eine String-Funktion, die aber nur dann was Sinnvolles zurückliefert und nicht eine Exception wirft, wenn das tatsächlich als String in irgendeiner Form interpretiert wird. Also ein Pointer auf Character zum Beispiel kann als String interpretiert werden. Und eben auch String-Konstanten, wie sie da eben auf der Kommandozeile entstehen. Und dann liefert die String-Funktion tatsächlich nur den exakten Inhalt des Strings, was anderes ist als der Pretty Print von einem String. Weil der Pretty Print von einem String, wenn man sich mal Strings ausgegeben hat, da werden Anführungszeichen mit ausgegeben. Weil, was will das sagen? Hier, das ist ein String. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Hier, Name Punkt String, gibt nur den Inhalt des Strings tatsächlich, der eigentliche String selber. Wenn ich jetzt str in Klammern Name machen würde, wäre das Anführungszeichen Variable Name Anführungszeichen. Von dem her, so funktioniert es. Kann ich drauf zugreifen? Ich habe kein Bild mehr. Okay. Ja. Dann halt so. Genau hier, Funktionen werden mit Dollar ausgeführt. Dollar davor schreiben heißt, hier ist ein Funktionsname. Habe ich auch erst gelernt, wo ich festgestellt habe, naja, GDB, Python, da kann man Funktionen schreiben. Ja, so, Funktionen im GDB, okay. Dann habe ich ein bisschen gesucht und festgestellt, ja, mit Dollar, wenn ich das davor nehme, dann kann ich danach einen Funktionsname angeben und kann eben so eine Funktion selber definieren. Wo ich mit rum experimentiert habe, jetzt als Beispiel, einfach nur mal so als Inspiration vielleicht. Wir hatten ja vorher das G-Streamer-Beispiel, damit beschäftige ich mich eben die ganze Zeit eigentlich, was GDB anbetrifft, sehr viel. Da haben wir gesagt, okay, wir hatten diese Objekte und sind dann miteinander verknüpft und dann gibt es meistens welche, die andere beinhalten. Dann habe ich eben so Funktionen geschrieben, wie gesagt, ja, dieses eine Objekt hat ganz viele solche Elemente da innen drin. Diese Elemente haben alle Namen. Dann sage ich, okay, habe ich eine Funktion, gib mir mal das Element mit diesem Namen. Das heißt, der Python-Code geht dann rein, okay, hier sind die Child-Objekte, iteriert da drüber, vergleicht die Namen und gibt mir dann wieder so ein Objekt zurück. Das ist, wenn man das manuell versucht auf einer Kommandozeile im GDB, ist das sehr komplex. Es ist quasi nicht möglich, sinnvoll das zu machen. Da sitzt man eine Viertelstunde dran, um nur, bis man die richtigen Casts hat, um diese Liste überhaupt zu haben und dann darüber zu iterieren. Das ist, will man nicht machen. Habe ich im Python geschrieben, kann ich mir also sagen, ja, ich habe hier, das ist jetzt mein Pipeline-Objekt, da gibt es irgendwo ein Encoder-Objekt, dann hole ich mir das da raus und dann mache ich damit, kann ich das zum Beispiel ausgeben. Weil ich dann für den Encoder, für das Objekt wiederum, habe ich einen Pretty Printer geschrieben, das heißt, ich kann sagen, print, gib mir mein Member-Objekt von dieser Pipeline, der Name. Hätte ich vielleicht mal auf der Folie noch schreiben sollen. Genau, hier habe ich jetzt gesagt, gib mir mal die Size von diesem Mutex-Objekt. Vielleicht erinnert ihr euch, das war ein Teil von dieser Folie vorher. Ich keine Ahnung, warum eine Size ein Pointer auf Daten ist. Ja, genau. Bleibt ein letztes übrig. Das waren die Framefilter. Da habe ich jetzt keinen Code zu geschrieben. Das ist ein bisschen komplizierter und für die wenigsten Leute interessant zu machen. Da muss man sich ein bisschen einarbeiten. Ich habe einfach nur ein Beispiel rausgesucht. Glib. Gibt auch andere, wo das interessant ist. Bei Glib ist es so, Glib kennt sogenannte Signals. Damit der Code effizient ist, werden die durchnummeriert. Die haben einen Namen als String und sie werden dann durchnummeriert als Zahlen. Und dann steht eben da drin, hier wird ein Signal abgeschickt. Das ist das Signal mit der ID Nummer 12. Die nächsten drei Frames auf dem Stack sind ziemlich unleserlich. Sind generische Funktionen, die dann dafür sorgen, dass zu dieser Nummer dann geguckt wird, wer dieses Signal eigentlich empfangen möchte. Und irgendwann drei, vier Frames auf dem Stack weiter findet man irgendwann die Funktion, die tatsächlich aufgerufen wurde. Das ist alles ein bisschen unleserlich. Deswegen gibt es da schöne Framefilter. Er sagt, okay, wenn ich so ein Ding finde, das heißt G-Signal emit, dann ersetze ich das doch ein bisschen. Und statt G-Signal emit, schreibe ich ich emitte dieses Signal. Und dann sucht man sich raus, na, die Nummer 12 in diesem Falle war Deep Element Added. Das ist doch ein bisschen lesbarer. Außerdem war das noch das Signal Deep Element Added auf dem Element GST PlaySync. Das ist übrigens, der Teil ist einfach nur der Pretty Printer für den Pointer. Also das heißt, da wird gesagt Instance und dann also eben den String von dem Pointer-Objekt, wo eben einfach nur der Klassentyp, der aus dem G-Object Klassenstrukturen eben noch rausgezogen, um da einfach noch diesen Namen mit dran zu packen. Ist doch schon mal viel leserlicher. Tatsächlich passiert da noch ein bisschen mehr. Passt auf so eine Folie nicht drauf, weil eben die drei, vier Frames, die da noch dazwischen kommen, die werden einfach ein bisschen eingerückt auf die Seite geschoben. Guckt da nicht genauer hin. Das interessiert eigentlich nur diejenigen, die das Signal Handling selber debuggen wollen, wie es die unterliegenden Schichten sind, aber nicht die einfach nur sehen wollen, ja, welches Signal war das eigentlich. Kann man für sowas brauchen. Tatsächlich sind Use Cases auch so Dinge wie, kann sich vorstellen, sagen wir nochmal Python. Ich habe nicht gefunden, ob jemand das tatsächlich für Python implementiert hat, aber wenn man sich überlegt, ich habe Python und ich hänge jetzt mit meinem GDB an Python dran und es crasht irgendwo. Dann habe ich ja zum einen das Backtrace, wie es im C-Code drin ist. Zum anderen ist ja irgendwo da drin kodiert, vielleicht auch das Backtrace, wie es im Python-Code eigentlich sein müsste, also auf Python-Level. Vielleicht mappt es beim Python nicht so genau, aber man kann sich bei anderen interpretierten Sprachen durchaus auch vorstellen. Dann hat man unter Umständen zwei, drei Frames, die zusammen eigentlich wiederum ein Frame auf dem Stack der interpretierten Sprache ergeben. Und dann kann man eben mit so einem Framefilter sagen, okay, das war die Funktion in meinem Python-Code, JavaScript-Code, was auch immer das ist. Und kann damit sowohl eben auf Level C-Ebene ganz auf den unteren Schichten debuggen, was da eigentlich passiert. Und auf der anderen Seite sieht man eben, was in dem interpretierten Code auch passiert, um so ein bisschen da die Zusammenhänge zu sehen, um ein bisschen besser zu verstehen, was eigentlich Sache ist. So, jetzt haben wir ganz viele tolle Filter geschrieben, Framefilter, Pretty Printer, Kommandos. Und jedes Projekt würde ja die gern mit seinem Code ausliefern. Ja, jetzt will man ja irgendwie die auch benutzen. Das heißt, die müssen ja irgendwann geladen werden. Also irgendwann muss ich entscheiden, ich mache G-Streamer. Also möchte ich für den Cheese-Schema die notwendigen Pretty-Printer laden. Immer alle zu laden ist ja auch irgendwie doof, das ist ja viel zu viel im Zweifelsfall. Was man also machen kann, da kommen wir hier nämlich zur nächsten Stelle. GDB erlaubt es, quasi so wie man es kennt von Debug-Symbolen, zu sagen, okay, wenn du dieses Shared Library lädst, dann gibt es an der Stelle einen Pfad, wo der GDB nachschaut. Das ist eben normalerweise so im Standardsystem User Share GDB Autoload. Dann nochmal der komplette Pfad der Bibliothek. Und dann minus GDB. Und dann Punkt, da kommt es ein bisschen drauf an, GDB kann man auch mit komischen anderen Dingen skripten. Das sind so funktionale Sprachen teilweise. Das ist ja ein GNU-Projekt, da ist dann, glaube ich, Scheme oder sowas mit dem Spiel. Oder Geilgul oder wie das immer heißt. Das geht auch, aber eben auch mit Python. Das heißt, minus gdb.py wird geladen, gesagt, oh ja, ist ein Python-Skript. Dann laden wir einfach das. Und das passiert immer dann, wenn quasi zur selben Zeit wie die Debug-Symbole für diese Bibliothek geladen werden. Da muss man es ein bisschen anders machen. Statt dieses prettyprinters.append direkt aufzurufen, hat man die Register-Funktion, die so ein Objekt übergeben wird, diese Pretty-Printer-Liste auch hat. Wenn es das nicht gibt, dann nimmt man GDB, das globale Objekt. Mir ist nicht ganz klar, wann diese Register-Funktion mit None aufgerufen wird. Da habe ich einfach nur ein bisschen Cargo-Cult abgeschrieben von anderen. Vom Prinzip her ist es so, diese Objekte haben gewisse Lebenszeiten, das heißt, man kann es an dem globalen Objekt registrieren. Da ist es von vornherein da, das sind aber die auch später drankommen. Unter Umständen. Und dann sind da die Reihenfolgen ein bisschen anders. Wenn ich also sage, ich möchte das haben für meine Bibliothek, dann hänge ich am besten an dieses Objekt dran, weil das unter Umständen eher Priorität hat. So, jetzt haben wir dann doch ein bisschen Code geschrieben und die Datenstrukturen sind ja manchmal etwas komplex. Und wo ich damit angefangen habe, insbesondere glib und cheese-schema, um diesen großen Graphen da zu produzieren, da wusste ich ja im Vorhinein auch immer nicht so ganz genau, welcher Pointer muss ich da casten und wie war nochmal die Member-Variable und wie geht es da dann weiter. Und da ist Experimentieren in Python ja eigentlich so, das können wir ja interaktiv. Ja. Und da habe ich ein bisschen geguckt. Ich bin da nicht der Experte. Falls jemand mal eine Idee hat, wie man diese Zeilen dann verbessern kann, bin ich für Tipps offen. Was ich festgestellt habe, ist, dass ich das machen kann. Prinzipiell kann ich in GDB sagen Python und dann direkt dahinter Python Code. Und was ich sage, ich mache von IPython Kernel App, importiere ich was und führe aus. Dann bleibt er da. Ist da irgendwie was mit Python, läuft da im Hintergrund. Wenn ich mich wieder abhänge und ein zweites Mal dranhänge, dann muss ich den zweiten Aufruf machen. Das ist experimentell bestätigt, dass das bei mir so funktioniert. Genau verstanden habe ich nicht, warum diese Zeilen genau so sein müssen, aber so hat es bei mir funktioniert. Ich mache auch immer nur Copy-Paste vom letzten Mal. Auf der anderen Seite hole ich mir somit eine IPython-Konsole. Dieses Existing Kernel mit der Nummer da dran, das bekommt man als Ausgabe von diesen Ausgaben. Da steht dann dran, bitte hier Existing Kernel gleich mit der in der Zahl, bitte aufrufen. Muss man einfach nur copy-pasten, hier hinten dranhängen. Dann habe ich ein IPython interaktiv, einmal import GDB und dann kann man loslegen. Man hat Zugriff auf alles, man hat Zugriff auf alle lokalen, auf alle globalen Variablen, auf alle Threads, kann drüber iterieren, kann den Thread wechseln, also die aktiven Threads, wenn man das so kennt im GDB, welchen Thread geht man im Stack rauf und runter gehen, das kann man alles tun, mit den entsprechend, indem man das auf dem GDB-Objekt Dinge aufruft und eben IPython hat ja die Möglichkeiten, dass man dort mit Tab Completion schauen kann, was für Funktionen, was für Member-Variablen gibt es da jeweils und da würde ich alle nur dazu aufrufen, wenn man damit anfängt, das dranhängen und da einfach mal schauen, was gibt es da. Und wenn man dann da sieht, hier gibt es eine Funktion, ich habe hier ein Objekt gefunden, diese Funktion, dann kann man die Funktionsnamen und GDB und Python mal in Google reinwerfen und gucken, die Dokumentation finden, da stehen vielleicht dann ein paar Sätze dazu dran. Und wenn man dann die zwei paar Sätze hat und dann sieht, was man auf der anderen Seite tatsächlich da dann rauskommt, dann versteht man die Dokumentation, das bisschen, was da ist, dann durchaus schon viel besser. Ich habe es hier dann mal beispielhaft gemacht. Wir haben das Mutex einfach als lokale Variable geholt, eben wieder, das hatten wir vorher schon, Parse und Eval. Das ist genau eben diese Funktion, die sagt, hey, hier ist ein String und mach mal da ein Objekt draus. Das kann sein, das ist eine lokale Variable, das kann sein, das ist eine globale Variable oder was auch immer das ist. Und bekommt eben so ein Objekt zurück. Der Type ist eben hier der Mutex-T. Wenn man das halt mit ins Print reinspuckt, macht der automatisch eine Konvertierung in einen String, was bei einem Type einfach heißt, der Name des Typs, wie man es so im Code denn drin haben würde. Ein Type hat eben Fields, das ist quasi bei einem Struct die Members von diesem Struct, kann ich einzeln ausgeben. Ich habe jetzt hier nur das erste ausgegeben, Data kennen wir von vorher, gibt es noch irgendwie zwei, drei mehr oder so. Size hatten wir auch noch gesehen, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Das sind eben die, die man da hat, da kann man ein bisschen schauen, das heißt halt, okay, wir haben jetzt Data, das heißt, er könnte als nächstes sagen, okay, wir nehmen jetzt von diesem Value die Member-Variable Data und schauen die uns dann an. Da kann man eben wieder drüber iterieren, was ist denn da eigentlich so halt drin an Fields und so weiter und so fort. Kann ein bisschen einfach interaktiv in die Sachen einsteigen und schauen. Es ist dann an vielen Stellen vielleicht nicht ganz so einfach, wie wenn man auf der Kommandozeile im GDB die Daten anschaut, aber man kann sich ein bisschen Code erzeugen und immer wieder weiter aufbauen. Im Pretty Printer, ich meine, wir hatten das ja vorher, wenn ich hier nochmal zurückgehe. Die Pretty Printers ist eine Liste von Funktionen. Die kann ich immer wieder ändern auch nochmal. Das heißt, wenn ich einen Pretty Printer gemacht habe und sage, ah, ich habe meine Funktion jetzt da kurz mal im IPython neu definiert, dann kann ich die an die Liste statt Append, kann ich die auch vorne einfügen. Oder ich kann Elemente aus diesem Ding rausnehmen oder so. Das ist einfach eine Liste, die kann ich ja manipulieren. Das ist einfach nur Python. Das heißt, ich kann sagen, okay, ja, mein Pretty Printer war nicht gut genug, also füge ich vorne in der Liste eine neue Version des Pretty Printers ein und schaue, hat es jetzt funktioniert. Kann ich ja wieder dann auf der Kommandozeile aufrufen, Print, Objekt, und dann wird der Pretty Printer aufgerufen, wenn er in einen String konvertiert wird, und dann kann ich schauen, ja, war es denn jetzt das Richtige? Sieht es jetzt so aus, wie ich es haben möchte? Genau. Und einfach damit sich ein bisschen beschäftigen, damit ein bisschen rumspielen, dann kann man relativ zügig ein paar Beispiele zusammenbauen, um seinen eigenen Code besser zu machen. Gut, bin ich fast am Ende. Ich wollte noch ein paar Beispiele zeigen. Was gibt es denn eigentlich da draußen? Ein bisschen umgeschaut, wo wird eigentlich Python verwendet mit GDB zusammen, um dort das Ganze ein bisschen zu verbessern. Python selber habe ich gefunden. Soweit ich es gesehen habe, ist tatsächlich, gibt es dort keine Framefilter, aber die haben ein eigenes Backtrace. Das heißt, es gibt ein PyBT, das zeigt einfach das Python-Backtrace an. Das ist einfach nur ein Befehl, der dann da ist, dann kann man den ausgeben und sagen, okay, hier ist mein Slack. Oder PyList zeigt so wie das List im GDB eben den Code an, von der aktuellen Stelle. So wie man sich das List vom C-Code, vom GDB selber kennt, hier nur dann den Python-Code. PyPrint entsprechend wiederum Python-Objekte als Python, so wie es ein Print in Python ausgeben würde. Die STDC++ liefert Pretty Printer mit. Gerade für Containerklassen sind da Dinge drin. So ganz im Detail, was die alles machen, weiß ich nicht so. Da habe ich mich noch nicht so im Detail mit beschäftigt. Aber ich vermute auch, gerade solche Containerklassen haben oft immer so Hilfsvariablen und Dinge mit dran. Oder gerade wenn es um Smart Pointer oder so geht, wo dann man doch irgendwie nochmal zwei Schritte weitergehen muss, um an die eigentlichen Dinge ranzukommen. Da hilft das sicherlich. Qt Creator liefert, jetzt, da ist jetzt nicht, dass da Python-Code quasi um auf der Kommandozeile Dinge machen zu können, sondern der lädt einfach Dinge, um eigene Befehle zu definieren, um dann an die variablen Inhalte ranzukommen. Ich glaube, da wird JSON oder irgendwas rausgespuckt, um in einem für Code gut lesbare Form dann variablen Inhalte auszugeben, um die dann in der UI anzuzeigen, um dort die variablen Werte in der UI eben zeigen, okay, hier gibt es diese Variablen und die haben diese Inhalte, gerade zum Beispiel lokale Variablen anzuzeigen. GStreamer, das ist eben, ja, damit bin ich dazugekommen, das ist das, was ich selber geschrieben habe, ist mittlerweile, die Sachen sind Mainline, es gibt eben das GST-Dot, das war dieser Plot, und ein GST-Print, was eben so wie das PyList oder das PyPrint eben ist eben auf GStreamer-Ebene ein bisschen schöner, die Objekte darzustellen. Mal ganz unabhängig von den fiddeligen Details auf den Bytes- und Bits-Ebenen, sondern einfach High-Level, was ist das eigentlich? Genau, es gibt sicherlich noch viel mehr. Das waren nur die, wie ich mit einem kurzen Überblick mal zusammengesammelt habe, falls jemand sich also nicht repräsentiert fühlt hier. Sorry, ist eine nicht repräsentative Liste von ein paar Dingen, die ich einfach gesehen habe. Gut, damit bin ich am Ende.
Gibt es Fragen?
Fragen sind. Ich glaube, hier vorne ist eine Frage.
Ja, wissen Sie, was mit den Pretty-Printern passiert, wenn man das über eine grafische Oberfläche aufruft? Eclipse und GDB wird dann öfters mal in Embedded-Umgebungen und so benutzt. Und man verwendet ja eigentlich oft dann auch den grafischen Debugger, aber manchmal könnte man ja dort ja auch eine Anzeige verbessert haben von Mutexten oder irgendwelchen Registern und Kram. Wird das da durchgereicht üblicherweise oder greifen die irgendwie darauf zu, dass die nur den nackten Hexdaten kriegen im Endeffekt?
Ich glaube, es kommt darauf an, wie die grafischen Oberflächen an diese Informationen selber rankommen. Wie ich gesagt habe beim Tutrator, ich hatte da ganz kurz einen Blick reingeworfen, für mich sah es so aus, als würde der eben nicht auf die normalen Pretty-Print-Funktionen zugreifen, sondern intern selber die Structs auseinander und Objekte auseinandernehmen und die Dinge in einem für eine UI gut lesbaren Format zusammenzustückeln. Und dementsprechend umgeht der dann die Pretty-Printer und dann wird das da nicht verwendet. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich mit der Eclipse-Integration nicht aus, was da ist. Manchmal hat man eine Kommandozeile, eine GDB-Kommandozeile in den Umgebungen. Dort werden sicherlich die Pretty-Printer drin sein, es sei denn, sie wurden abgeschaltet. Also es gibt eine Option, um die eben an- und auszuschalten. Da gibt es ein paar eben Konfigurationsvariablen und es könnte halt auch sein, dass so eine UI dann explizit Pretty-Printer abschaltet, um eben nicht unerwartete Dinge dazu zu sehen zu bekommen. Da kenne ich mich im Detail aber nicht aus, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich bin eher der minimalistische Ansatz, der direkt auf der Kommandozeile mit dem GDB arbeitet.
Ja. Dann wiederholst du am besten nochmal, oder?
Ich finde die Folien sehr gelungen und es ist ja nicht ganz einfach zu der Thematik Material zu finden, weil es sich dann auch noch mischt mit dem Debuggen von Python oder von CPython in GDB und so weiter. Von daher gibt es eine Möglichkeit, an diese Folien zu kommen.
Ich muss mal schauen, also ich weiß nicht, ob es hier über den Kongressen hier einen Platz gibt, wo man die hochladen kann, die als PDF oder so.
In der Tat, guckst du auf die 2018er Website, findest du Folien und Streams, je nachdem, ob die Leute zugestimmt haben oder nicht. Das heißt, die Folien werden hochgeladen und werden dann quasi in ein paar Wochen auf der Website stellen. Das ist das eigentlich immer so.
Das heißt, dann müsste ich dann noch irgendwo die wohin schicken.
Das sollte eigentlich in der E-Mail stehen, die du bekommen hast.
Da muss ich nochmal nachschauen. Vielleicht habe ich die E-Mail nicht gut genug gelesen.
Wenn nicht, Vorträge at chemnitzerlinustage.de.
Frage ich nochmal nach. Also zeige ich ein PDF draus und schaue, dass sie damit dazukommen und dann wird es eben auf der Webseite hier zu sehen sein.
Um die Sache abzukürzen, kannst du dir auch sofort das PDF an diese E-Mail-Adresse schicken. Das geht natürlich auch.
Jo, alles klar.
Okay. Weitere Fragen? Ja, jetzt auch mit Mikro.
Vielen Dank erstmal für den Vortrag, sehr angenehm. Gibt es denn auch den umgedrehten Weg? Also wir haben jetzt die ganze Zeit gesehen, dass wir über den GDB Python aufrufen, um uns Informationen zu Objekten zu verschaffen. Könnte man denn auch Python benutzen, um den GDB etwas auf die Sprünge zu helfen und da manuell immer hin zu manövrieren an die zu debuggende Stelle? Also sprich GDB-Automatisierung.
Ich glaube so ein bisschen, also man kann durchaus auch diese internen die Dinge wieder aufrufen und sagen, step mal weiter oder am letzten Breakpoint. Also das geht auch. Also gerade das, was man auf der Kommandozelle sonst auch macht, Breakpoint setzen, Stepping und so. Es hat bei mir manchmal nicht so ganz funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann quasi da man sich nicht auch einen Deadlock irgendwie holt, wenn dann der Python-Code wieder in den GDB reingeht, um zu sagen Continue und der dann wieder im Loop zurück in den Python-Code kommt. Ich glaube, das funktioniert, glaube ich, nicht immer. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe ein paar Experimente mit gemacht, das aber nicht weiter verfolgt. Also ich glaube, manches ist da möglich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es da nicht Limitierungen gibt, gerade eben mit dem Execution Flow, weil ja irgendwann der Python-Code quasi wieder zurückkehren muss, zurück, also quasi das Return aus dem Python, wie das zu funktionieren hat. Vielleicht habe ich es auch nur falsch umgesetzt, dass man irgendwie was das Passende tun muss. Wie gesagt, die Dokumentation ist nicht immer ganz so umfangreich und für die einfachen Sachen, wie jetzt eben Pretty Printer oder so Sachen zu machen, die dann kurzlebig sind, das ist kein Problem. Gerade eben, wenn es darum geht, dass der GDB dann weiterläuft, eben das Debugging weitergeht, da bin ich mir nicht ganz sicher, was da tatsächlich realistisch möglich ist.
Ich könnte mir durchaus schon vorstellen, dass du da mal in Schwierigkeiten mit der Global Interpreter Loop kommst.
Ja, genau, das ist eben
die. Da würde ich so den Knackpunkt sehen, um es mal zu ergänzen. Ja. Also, sorry, GIL ist im Prinzip die Main Interpreter Loop in C-Python, Freunde.
Okay. Ja, das ist nämlich genau das. Man sitzt dann im Python, man hat, das Log und dann geht es wieder zurück in den GDB und dann kommt man wieder zurück in den Python und dann hängt man fest. Irgendwie
sowas kann ich mir gut vorstellen. Sehen, ganz genau.
Also da müsste wahrscheinlich die Integration noch irgendwie verbessert werden, dass man sagt, okay, quasi asynchron triggern, jetzt bitte wieder weiterlaufen, also gleich wieder weiterlaufen und dann aus dem Python wieder rausspringen, um wieder zurückzugehen, also quasi das Return in Python dann zu machen aus dem letzten Aufruf und dann wieder im GDB weiterzumachen. Da kenne ich mich im Detail nicht ganz aus, also ein paar Sachen hatte ich eben ausprobiert und dann hing es auch an manchen Stellen, von dem her weiß ich nicht so genau. An manchen Stellen ist es auch so, muss ich zu sagen, vielleicht noch im Nachtrag, dass die Integration jetzt nicht gerade von Python-Experten geschrieben wurden. Das letzte Mal, wo ich gecheckt habe, war es zum Beispiel so, dass man diese GDB-Objekte, diese für Variablen nicht vernünftig in den Dictionary stecken kann, weil die, wie heißt die Funktion, die man braucht für Dictionary, das ist als Key, der Hash, genau, die Hash-Funktion hat sich immer wieder geändert, auch wenn es um dasselbe Objekt ging, zum Beispiel. Also da sind auch noch sicherlich auf der GDB-Seite Verbesserungsmöglichkeiten, aber GDB ist eine Codebase. Ich habe mich nicht rangetraut, muss ich sagen.
Anscheinend Bedarf für Pull-Requests, so wie es aussieht. Weitere Fragen. Also wir haben noch ein paar Minuten, wenn es weitere Fragen gibt. Ja, vielen Dank.
Jo. Schön.